Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei.
Wie ging es euch heute diese Woche nach Ostern? Da ist man ja immer so in der Situation, alle Jahre wieder freut man sich, Jesus ist auferstanden, er ist nicht im Grab geblieben, er ist heute noch erreichbar, erlebbar. Wir sind dankbar über den Sühnetod für uns, der uns die Möglichkeit gibt, aus dem Sog, wie wir es bei der letzten Predigt gehört haben, herausgeholt zu werden, und über die Auferstehung Jesu Christi, die uns freien Weg gibt zum Vater und uns garantiert, dass wir einmal auferstehen werden in die Gegenwart des himmlischen Vaters. Aber ich weiß nicht, wie es euch in dieser Woche geht. War da mein Leben, da will ich mich bewusst mit einschließen, war es geprägt von diesem Erleben mit dem Auferstandenen? Oder war es einfach, ja, Ostermontag, noch eine schöne Feier und dann ging es wieder in den Alltag? War ich motiviert, den Menschen so zu begegnen, wie Jesus ihnen begegnet ist? War mein Handeln vom Herzschlag des Evangeliums geprägt? Das haben wir ja so eindrücklich weitergegeben bekommen. Leben wir im Herzschlag des Evangeliums. Und das heißt ja, und das sind so diese Dinge, deswegen habe ich auch nochmal den 20. Vers dazu genommen, dass da klar gemacht wird, ich bin Bruder unter Brüdern, damit Christus verherrlicht wird. Ja, lieber Bruder, hier heißt es nochmal, ich will ein Nutznießer deiner Liebe sein. Das ist doch eine tolle Formulierung, ja? Ich will ein Nutznießer deiner Liebe sein. Ja? Und ich denke, das ist halt so die Sache. Wir sind doch miteinander verbunden und da kann es doch auch möglich sein. Es geht ja immer wieder um diese Frage und er sagt, ich will, dass du meinen Herzenswunsch hier erfüllst, dass nämlich genau das geschieht, dass du den Herzschlag des Evangeliums in dir hast. Und das ist ja dieses, was Paulus versucht hat, dem Philemon so vor Augen zu stellen. Es geht darum, dass durch dich andere Jesus Christus sehen. Es geht darum, dass du die anderen so annimmst, wie Christus sie annimmt und wie er sie sieht. Und es geht darum, dass du bereit bist, ihnen zu vergeben, wie Christus vergibt. Könnt ihr euch noch erinnern an die letzte Predigt? Vor Ostern war es, ja? Wo das in den Mittelpunkt gestellt wurde. Leben wir den Herzschlag Christi, den Herzschlag des Evangeliums. Und jetzt kommen wir heute an diesen Schluss, wo wir zunächst einmal sagen, naja, diese Schlussverse, naja, wie das halt immer so ist, da kommen so die Grüße und dann noch so am Schluss dieser Gnadengruß, so wie bei der Bibelstunde, wir singen jetzt noch die Gnade, ja. Aber wenn wir genauer hinschauen, merken wir, das sind noch einmal entscheidende Aussagen, die uns nämlich helfen sollen, was elementar zum praktischen Glaubensleben gehört. Wie wir es schon die ganze Zeit von diesem Philemon-Brief gehört haben. Und ich möchte uns vier Dinge hier weitergeben, die uns in diesen Versen noch groß werden sollen. Nämlich das erste, gute Ratschläge brauchen bereitwillige Befolger, damit sie zum Erfolg werden. Das zweite, kein noch so guter Brief ersetzt einen persönlichen Besuch. Das dritte, ohne Mitstreiter stehen wir in der Gefahr, auf der Strecke zu bleiben. Und das vierte, die Gnade ist nicht nur ein frommes Anhängsel, sie ist die entscheidende Grundlage des Glaubens. Beginnen wir mit diesem ersten gute Ratschläge brauchen bereitwillige Befolger, damit sie zum Erfolg werden. Da hat ja jetzt der Paulus so eine Doppelaussage, mit dem er den Philemon motiviert, das, was er ihm bisher gesagt hat, so jetzt umzusetzen im Alltag, dass genau das passiert, was das Herz des Evangeliums ist. Es ist so ein bittender Ton, aber unterschwellig ist es ja schon auch so eine Sache, wo fast so autoritär das rüberkommt, aber nicht manipulativ, sondern Paulus will sagen, ich vertraue dir darauf, ich weiß, dass dir es ja darum geht, dass du den Willen Gottes tust und darum mach das, was ich da gesagt habe. Lass dich motivieren. Wir haben ja gesehen, dass in dem ganzen Brief keine Aufforderung ist, sondern immer wieder so eine Bitte. Und jetzt will Paulus, denke ich, am Schluss das nochmal verstärken. Und so will sagen, weißt du was? Das geht nicht nur um eine schöne Bitte, sondern es geht um die Sache des Evangeliums. Es geht um die Frage, ob Christus verherrlicht wird in dieser Sache oder ob letztlich die anderen sagen, die sind ja auch nicht besser wie mir. Und so baut Paulus dem Philemon sozusagen die Entscheidung nochmal in den Mittelpunkt und sagt, weißt du, es gibt zwei Möglichkeiten. Du bist jetzt gehorsam und ich glaube, du bist auch gehorsam. Aber das andere gibt es auch. Du könntest auch einfach die Sache ignorieren. Die Entscheidung ist, die du jetzt treffen musst, dass du das Richtige tust in Bezug auf das Evangelium. Das steht auf dem Spiel. Dass das Evangelium, dass das Herz des Evangeliums zum Ausdruck kommt. Paulus hat in seinen Briefen immer wieder darauf hingewiesen, wenn er von dem Geschenk der Gnade gesprochen hat, dass er sagt, und nehmt das jetzt in Anspruch, tut das, was Gott, was Jesus euch geschenkt hat. Dem Philemon sagte, Philemon, ich weiß, du bist ein Mann, der im Glaubensgehorsam leben will, darum habe ich dir auch vertrauensvoll all das geschrieben. Ich weiß, du bist sogar bereit, noch mehr zu tun. Ich will euch so ein paar Dinge weitergeben, wie er es in den anderen Briefen so sagt. In ähnlicher Weise. Zum Beispiel hat er im Römerbrief von Kapitel 1 bis 8 wunderbar ausgeführt, wie wir ohne Jesus sind und wie wir verloren sind und wir Jesus brauchen. Und in Römer 8 wird so wunderbar gesagt, keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind. Und dann sagt er nachher, in Römer 8, Vers 12, darum sind wir jetzt nicht mehr unserer eigenen Natur verpflichtet, liebe Geschwister, als müssten wir uns von ihr bestimmen lassen. Denn wenn ihr euer Leben von eurer Natur bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Ihr habt die Möglichkeit zur Entscheidung, sagt er. Ihr habt alle Voraussetzungen, das Gute zu tun. Und ich denke, dem Paulus war es klar, der sagt, ihr Christen in Rom, ihr werdet es tun, aber ich will es euch nochmal sagen. Es geht nicht nur um das, was wir alles haben durch Jesus, sondern dass wir es in Anspruch nehmen, dass wir daraus leben. Oder den Galatern sagt er, als er ihnen wunderbar diese Frucht des Geistes vor Augen gestellt hat, Galater 5, Vers 25, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Im Luther heißt es, wenn wir im Geist leben, lasst uns im Geist wandeln. Also das soll in eurem Leben zum Ausdruck kommen. Passt genau zu dem, was er dem Philemon auch so immer wieder gesagt hat. Das, was du geistlich weißt, muss praktisch werden. Bei den Philippern macht das ein bisschen anders. Da sagt er alles, ihr seid so gut, wie ihr miteinander umgeht. Und dann sagt er, Nicht wahr? Es ist wichtig, dass ihr im Namen von Jesus euch ermutigt. Und dann sagt er, nun macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe, richtet euch auch gemeinsam auf das Ziel aus. Und nicht Rechthaberei oder Überheblichkeit dürfen Platz bei euch haben, sondern seid Menschen, die von der Demut geprägt sind. Macht meine Freude vollkommen. Er appelliert an die Philippa, sagt, ich sehe, ihr macht da was, aber kann noch mehr werden. Ihr seid noch nicht am Ziel. Und doch war dem Paulus immer wieder wichtig, den Menschen zu sagen, wisst ihr was? Jesus ist der, der euch zum Ziel bringt. Es geht nicht um die Frage, ihr müsst jetzt. Es geht um diese Frage, nehmt in Anspruch, was Jesus euch geschenkt hat. Den Philippern sagt er zum Beispiel gleich am Anfang, ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird, bis zu dem großen Tag zum Abschluss bringen, an dem Jesus Christus wiederkommt. Jesus fängt an, Jesus führt durch, Jesus bringt zum Ziel. Aber das macht er nicht ohne uns. Da gehören wir dazu. Und genau das ist die Sache, die hier am Schluss in den Mittelpunkt gestellt wird, wo Paul sagt, Philemon, ich bin so dankbar für das, was du schon alles tust. Ich freue mich, wie du von der Liebe geprägt bist. Und ich habe dir jetzt die ganze Sache hingelegt mit dem Onesimus. Und jetzt gilt es darum, dass du das tust. Und ich vertraue darauf, dass du sogar noch mehr tust. Was war das, was noch mehr hätte sein können? Das eine könnte man sagen, dass er sagt, du wirst jetzt den Onesimus mit fehlenden Fahnen aufnehmen. Oder dass er sagt, Onesimus, vielleicht ist dir sogar klar, dass ich mich freuen würde, wenn ich den Onesimus wieder zurückkriege, Philemon, wenn ich den Onesimus wieder zurückbekomme, denn er ist mir ja nützlich, nicht nur dir. Ich weiß, du wirst es richtig machen. Du lässt dich von Gottes Geist leiten. Und doch will ich dich dazu ermutigen. Ihr Lieben, das brauchen wir auch immer wieder füreinander, diese gegenseitige Ermutigung zum Glaubensgehorsam. Nicht befehlen, da kommt man nicht weiter. Sondern dieses Ermutigen, du, ich habe auch meine Probleme im geistlichen Kampf. Ich weiß auch nie, wie das wird im Alltag, aber ich weiß eines, da ist einer, der mich durchträgt. Ich weiß eines, dem kann ich mich voll anbefehlen. Und ich weiß eines, wenn ich mich ihm anvertraue, dann werde ich erleben, wie er mich durchbringt. Will euch das so weitergeben, so ans Herz legen. Wir haben uns gegenseitig zu ermutigen, im Herzschlag des Evangeliums zu leben. Uns gegenseitig anzuspornen, frohe, lebendige Zeugen des Evangeliums zu sein, auch wenn wir immer wieder in Gefahr sind, Rückschläge zu erfahren, dürfen wir solche sein, die sagen, und wir bleiben dabei. Wir haben Jesus erfahren, wir haben seine Liebe erfahren und deshalb sind wir bereit, wenn wir auch von Menschen enttäuscht werden, dass wir weitermachen. Sind wir bereit, wenn wir durch unser eigenes Versagen enttäuscht werden, dass wir uns wieder neu ermutigen lassen? Sind wir bereit, wenn Verluste in unserem Leben sind, die uns niederdrücken, zu sagen, Mensch, bin ich froh, dass ich in meiner Umgebung Menschen habe, wo ich Nutznießer der Liebe sein kann. Und das, denke ich, ist so wichtig in unserem Leben. Ich will es euch so ganz kurz weitergeben. wie es mir diese Woche gegangen ist. Es war diese Woche eine sehr von unterschiedlichen Dingen geprägte Woche. Auf der einen Seite sehr schönes Miteinander mit der Familie. Am Ostermontag und abends bin ich dann noch ins Krankenhaus zu einer sterbenden lieben Schwester. Und es war so ergreifend da, wie ich erleben durfte, wie ich mit den Bekannten gemerkt habe, wo ich einfach auch die Bibel gelesen habe, wo wir ihr deutlich gemacht haben, du bist in der Hand Gottes. Sie war leider nicht mehr ansprechbar. Aber man merkte, da war so ein Frieden da. Und dieser Frieden hat sich ausgebreitet. Dann waren so manche Fragen noch, die diese Bekannten hatten, wie wird es werden und was soll noch. Dann konnte ich einfach sagen, wisst ihr was, wir dürfen uns jetzt einfach diesem Jesus anbefehlen. Er ist doch der Auferstandene, er ist doch der, der wirken wird. Und Gott hat es geschenkt, dass sie am nächsten Tag friedlich schlafen durfte. Unter Glockengeläut und Friedensgesang. Unser Herr ist der, der wirkt. Ganz andere Situation. Ich war wieder mal in einem meiner Altenheime, um Andacht zu machen. Zunächst kein Mensch da. Es war nämlich so, statt Freitag war ich Donnerstag dort und kein Mensch da. Und dann kam die von der Rezeption, ja Mensch, was soll ich machen? Ach, ich rufe mal den und den noch an. Was hat sie gemacht? Einerseits hat sie den Pfarrer, der jetzt so seit einem Monat da ist, angerufen, pensionierten Pfarrer, der lutherischer Pfarrer, der in Brasilien war, 25 Jahre. Und dann noch ein anderer, der ist gerade eine Woche da gewesen. Und die zwei kamen, also unterschiedlicher konnte es nicht sein. Der eine so ein Lutheraner und der andere erzkatholisch. Und ich dachte, oh, wie kommen wir jetzt damit klar? Ja? Und wisst ihr, was das Schöne war? Jeder hat in seiner Weise bezeugt und ich durfte das so reinbringen. Und wisst ihr, was das Wichtigste für euch ist? Dass ihr Jesus, den Auferstandenen, erlebt. Ja? Immer wieder kam er von dem Ding ab und dann habe ich wieder gesagt, und dann hat der Pfarrer gesagt, ja, jetzt darf er wieder was sagen. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich es nochmal sagen. Und darum geht es. Wir wollen, dass nicht nur Religion oder irgendwas da ist, sondern dass wir den lebendigen Jesus erleben. Das ist das, was Herzschlag Jesu ausmacht. Wir sind Menschen, die den anderen sagen dürfen, wisst ihr, alles wunderschön, was er macht. Aber das Wichtigste ist, dass er Jesus hat. Denn alles anderen Bemühen, haben wir das letzte Mal ja auch so schön gehört, bringt uns nicht aus dem Sog der Sünde heraus. Das kann nur Jesus tun, der uns herausgeholt hat, weil er für uns gestorben und auferstanden ist. Also nehmen wir das so mit. Sind wir Menschen, die bereit sind, uns etwas sagen zu lassen, damit das Evangelium weitergehen kann? Das Zweite, ein noch so guter Brief ersetzt keinen persönlichen Besuch. Kein noch so guter Brief ersetzt einen persönlichen Besuch. Paulus will es doch noch einmal die ganze Gemeinde besuchen, dort in Kolosse, und er will dann bei dem Philemon einkehren. Sozusagen überziehen wir schon mal das Bett, wenn ich dann komme. Ja? Aber war da noch was dahinter? Wollte vielleicht der Paulus damit sagen, weißt du was, das Wichtigste für mich ist, dass ich dir das jetzt so schön geschrieben habe, aber es geht noch um mehr. Ich will nachgucken, ob das auch klappt. Ja? Manchmal ist es auch notwendig, dass wir nicht nur sagen, naja, schön, wir haben das jetzt schön gesagt, wir haben wunderbare Gemeinschaft und dann kommt aber das Dritte noch, darf ich dich, das mache ich manchmal auch, bei der Seelsorge, darf ich dich nächste Woche nochmal fragen, wie es dir in der Sache gegangen ist. Und ich denke, das war das, was auch der Paulus hier dem Philemon anbefehlen will. Natürlich kann dir wunderschönes schreiben, du kannst mir auch vieles erzählen, aber wenn ich da bin, bin ich da und dann sehe ich, was los ist. Es ist nicht so wichtig, dass wir das auch immer wieder bedenken in unserem Miteinander. Und gestern auch spontan einfach wurden wir eingeladen, haben diesen Besuch dann auch in Anspruch genommen, um einfach Austausch zu haben. Wir sind manchmal so beschäftigt, dass das gar nicht mehr so möglich ist. Und es ist so wichtig. Wir sind zusammengestellt als Christen, damit wir uns face to face sehen und miteinander uns ermutigen, mit diesem Jesus zu gehen. Dem Paulus war das so ein großes Anliegen. Im Römer 15 schreibt er das so schön: Ich wollte es schon so lang und ich flehe drum, dass es doch noch möglich ist, dass ich euch endlich mal besuchen kann. Und so macht das ähnlich bei den Kolossern bzw. bei dem Philemon. Mensch, betet weiter dafür, dass ich bei euch sein kann. Wir sind teilweise bequem geworden in der Weise, dass wir dahin kommen und sagen, naja, seit Corona hat man Telefonkonferenzen, hat man YouTube. Ich muss nicht unbedingt unter den anderen sein. Kann ich mir vieles ersparen an Schwierigkeiten. Nein, ihr Lieben, wir brauchen einander. Und wir erleben das auch zum Beispiel bei uns in der Bibelstunde in Durlach, die wir ja eine Zeit lang nur über Telefon machen konnten, wie schön das ist, dass wir wieder zusammen sein können und Austausch haben können. Das ersetzt nichts. Und es ersetzt auch nichts, eine wunderschöne Predigt auf YouTube zu hören. Da kann ich 100 Stück hören. Die ersetzen nicht die Gemeinschaft, die ich habe vor Ort mit meinen Glaubensgeschwistern. Ihr Lieben, ich will es euch ganz neu ins Herz weitergeben. Nur wenn wir Gemeinschaft leben, werden wir auch Ausstrahlung nach außen hin haben. Es gibt heutzutage so viele Menschen, die sind so voll mit Leere, aber so leer in Bezug auf das, was Leben bedeutet mit Jesus. Und da will der Paulus auch das sagen, ich will bei euch sein. Ich will mit euch Gemeinschaft haben. Wir brauchen einander im Austausch, vergesst das nicht. Da ist die eigentliche Ermutigung, die stattfindet. Und ein drittes, ohne Mitstreiter und Mitarbeiter stehen wir in der Gefahr, auf der Strecke zu bleiben. Paulus war kein Einzelkämpfer, sondern Paulus ging es immer wieder darum, ich brauche Mitarbeiter, ich brauche Menschen, die mir den Rücken stärken. Ich bin jemand, der eben nicht einfach dahin geht und sagt, ich bin Pionier und ich mache das jetzt. Man sieht das in der Apostelgeschichte, wenn Paulus allein war, hat er zunächst mal nicht groß gepredigt, hat er meist nur mit einzelnen Leuten gesprochen. Und wenn dann die Mitarbeiter da waren, dann ging es rund. Ja? Dann hat er sich gebrauchen lassen. Und das ist auch hier die Sache. Paulus war auch im Gefängnis, Gott sei Dank nicht alleine, sondern er hatte da einige Mitstreiter und Mitarbeiter, die ihm halfen, dass er, obwohl er gefangen war, einer sein konnte, der bei den Gemeinden war, durch die Briefe, durch die Situationen, wo die Einzelnen sie dann entsprechend ihn informiert haben. Und er zeigt uns hier so ein paar Mitarbeiter, die ja grüßen, wo man merkt, aha, das war die Verbindung von Paulus und der Gemeinde. Da war dieser Epaphras. Man kann es sehr gut nachlesen in Kolosser 1, 4 bis 8 und in Kapitel 4, Vers 10 folgende wird von diesem Epaphras gesprochen. Da können wir jetzt eine einzelne Predigt machen, habe ich auch schon mal gemacht. Aber ich will euch das Wichtigste weitergeben, was da deutlich wird. Das Erste ist, er sagt, es ist ein Gefangener mit mir. der für die Botschaft des Evangeliums mitgefangen ist. Ob das jetzt so war, dass er irgendwie durch eine Situation, wo er mit dem Paulus zusammen war, dann gefangen genommen wurde, oder ob er einfach freiwillig jetzt bei dem Paulus war, das ist nicht ganz klar. Aber es ist eines klar, Epaphras ging es ganz wichtig darum, dass er die Verbindung war zwischen der Gemeinde zu Kolosse und dem Paulus. Und so war er der Gemeindegründer dort im sogenannten Lykustal und hat diese Gemeinde in Kolosse geprägt. Paulus sagt es in Kolosser 1, euer Lehrer, in all diesen Dingen war Epaphras unser geliebter Mitarbeiter und treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Also da war dieser Epaphras voll dabei, jetzt beim Paulus, und er ist der Gemeindelehrer war. Und was das Schöne ist, er war auch Gemeindeseelsorger, das heißt, er hat sich für die Einzelnen eingesetzt und, das wird gesagt, er betet für euch alle. Epaphras, ein Vorbild im Glauben, einer, der den Herzschlag des Evangeliums hat. Er ist dabei, um Jesu Willen alles zu tun. Er ist dabei, sagen wir, Gemeinde muss entstehen, das Evangelium muss laufen. Ich werde die Menschen lehren von dem, was Christus mir klargemacht hat. Ich bin der, der Seelsorge treibt. Ich bin der, der für die Menschen betet. Ein richtig guter Hirte, könnte man sagen. Der war jetzt bei dem Paulus und er lässt die Leute grüßen. Dort bei dem Philemon, wo ja die Leute auch von Kolosse zusammengekommen sind. Und dann hat er noch ein paar andere, die auch dazugehören, die ihn unterstützen. Da ist zum Beispiel, das ist dann der Johannes Markus, den er uns vor Augen stellt. Johannes Markus ist einer, wo man sagt, vom Versager zum nützlichen Mitarbeiter. Johannes Markus war zunächst mal bei der ersten Missionsreise, sollte er mitgehen mit dem Paulus und dem Barnabas, und dann ist er kurz vor der Abfahrt ist er zurück. Er sagt, nee, ich schaffe das nicht. Ob das das Problem war, wegen dass er Angst hatte vor der Schiffsreise, man weiß es nicht. Auf alle Fälle, er war nicht dabei. Und dann hat der Paulus gesagt, nee, also beim zweiten Mal kann ich vergessen, der war nicht dabei und der hat sich gedrückt. Das wird nichts mit dem. Ja, und dann gab es ja diese zwei Missionstrupps, der Barnabas und der Johannes Markus, das war ja der Onkel von dem Markus, und auf der anderen Seite Paulus und Silas. Gott hat sogar wieder was Gutes draus gemacht. Das ist schon was Tolles, wie unsere Schwächen Gott auch ausnutzen kann, um was Gutes dabei zu machen. Und dann kommt aber der Paulus, und das hat er sehr schön im 2. Timotheus 4 geschrieben, bring, wenn du kommst, Markus mit, er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Ja? Also der Paulus hat sich da auch korrigieren lassen, sagt gut, nicht einmal Versager, immer Versager, sondern man kann versagen, aber man darf geistlich wachsen. So hat der Paulus auch hier diesen Markus extra sozusagen bei sich gehabt, und die beiden haben miteinander Gemeinschaft gehabt, sind aneinander gereift. Dann ist dieser Aristarchus oder Aristarchus auch ein besonderer Mann, der war dabei, er kommt aus Thessalonich, er war dabei mit Paulus, wo dieser Aufstand von Dimitri war in Ephesus, da wurde er sogar festgenommen. Also er war bereit für die Sache Jesu, wirklich in eine ganz brenzlige Situation zu kommen. Und er hat den Paulus nachher nach Jerusalem begleitet und jetzt auch war er in Rom mit dabei und hat damals auch das Schiffsunglück miterlebt. Also er ist einer, der auch viel schon erlebt hat mit dem Paulus, und er ist einer, der dazugehört. Und das war dem Paulus wichtig, guck, so einer ist es. Und der lässt euch auch grüßen. Und dann kommt der Demas, einer, der hier noch genannt wird, aber in 2. Timotheus 4 heißt es, Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder liebgewonnen hat und ist nach Thessaloniki abgereist. Auch das gibt es. Situationen, wo Menschen angeblich voll dabei waren und doch nicht dabei waren. Und wir müssen immer wieder auch sehen, wo stehen wir. Es ist immer schön, in der Gemeinschaft zu sein, aber es ist wichtig, dass Christus der ist, der unseren Herzschlag verändert, dass das Herz des Evangeliums bei uns schlägt. Und dann ist da noch der Lukas, der ja das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte verfasst hat. Er war Arzt und er war auch ein ganz treuer Begleiter des Paulus bis zum letzten. Da heißt es, Lukas ist der Einzige, der noch bei mir war in 2. Timotheus 4, Vers 11. Paulus hatte Mitstreiter, Paulus hatte Mitarbeiter, Paulus war kein Einzelkämpfer. Und ihr Lieben, das ist auch so wichtig für uns. Haben wir Menschen in unserer Umgebung, mindestens einen Freund, wo ich sagen kann, mit dem kann ich über meinen Glauben reden. Mit dem kann ich austauschen, mit dem habe ich eine Zielrichtung, wo wir gemeinsam unserem Herrn dienen können, wo wir für das Evangelium kämpfen und uns, man könnte es auch so sagen, gegenseitig den Puls des Herzschlags des Evangeliums fühlen lassen. Ja? Geht nicht darum, dass wir das so, dass ein Gefühl ist, sondern dass wir sagen, wo stehen wir? Wir brauchen da einander, um uns gegenseitig zu helfen, zu ermutigen, damit das Evangelium läuft. Und dann am Schluss, wie gesagt, nicht einfach so als Schluss, aber als der krönende Abschluss, müsste man sagen. Die Gnade ist nicht nur ein frommes Anhängsel, sie ist die entscheidende Grundlage des Glaubens. Wisst ihr, das ist das, was uns immer wieder neu vom Wort Gottes her ansprechen muss. Ich bin einer, den die Gnade fand. Ich bin einer, der von der Gnade lebt. Ich bin einer, der, wenn er noch so lange im Glauben steht und wenn er auch erlebt hat, wie Veränderung durch den Geist Gottes in seinem Leben geschehen ist, ich bin und bleib einer, der von der Gnade abhängig ist. Und das bedeutet zweierlei, nämlich das eine, ich weiß, Jesus ist immer bei mir. Und das andere, es geht darum, dass diese Gnade Gottes mein Leben so einnimmt, dass es andere merken, der lebt aus der Gnade heraus. Der lebt nicht eine Frömmigkeit, wo er sich irgendwie profilieren will, sondern er lebt aus der Gnade heraus. Und Gnade ist das Unverdiente, das Bedingungslose, was Gott uns entgegenbringt in seiner Liebe. Die Gnade soll jedem Einzelnen von euch zugesprochen werden. So macht er es klar. Und das hat Paulus an allen Schlüssen seines Briefes weitergegeben. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Immer wieder das Gleiche, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Aber nicht nur Paulus war es, sondern Petrus auch. Und ich fand diese Formulierung in 1. Petrus 5 so schön, will ich euch noch so weitergeben. Ich wollte euch Mut machen und euch bezeugen, dass gerade in dem, was ihr durchmacht, die wahre Gnade Gottes am Werk ist. Haltet an dieser Gnade fest. Gnade ist auch das, wo wir durchmachen. Wie hat der Paulus gesagt? Ich habe es kapiert. Wenn ich wach bin, bist du stark. Deswegen lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Wir leben da, wollen wir dranbleiben. Und was können wir zum Schluss sagen als Fazit? Wir haben gesehen, als erstes, Evangeliumsgehorsam braucht Ermutigung, braucht Gemeinschaft und es braucht auch Rechenschaft. Ja? Paulus ermutigt und er sagt, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich will sehen, was rausgekommen ist. Das zweite ist, Evangeliumsgehorsam braucht individuelle und gemeinschaftliche Anstrengung im Sinne von, wir wollen gemeinsam Teil der Kirche Jesu Christi sein. Wir wollen zusammen, so wie Paulus sagt, hier meine Mitarbeiter, wollen zusammen vor dem Herrn stehen und ihn bitten, dass wir den Herzschlag des Evangeliums haben. Wir brauchen immer wieder Menschen, die uns begleiten, Mentoring, und die uns nicht rumscheuchen, sondern die bereit sind, einem in der Liebe Jesu weiterzuhelfen. Und ich denke, das können wir bei dem Paulus so schön in dem Philemon-Brief lernen. Wie gesagt, er war ein Bruder unter Brüdern. Autorität hat man nicht dadurch, dass man entsprechend etwas laut sagt. Na, Autorität hat man da, wo ich dem anderen das Vertrauen des anderen gewinnen kann. Das ist das Wichtige. Und dann bin ich geprägt von der Liebe und kann dann dem anderen weiterhelfen, ohne dass ich jetzt den anderen irgendwo unter Druck setze, sondern ihn aus der Liebe heraus bitte und führe. Und in Jesus haben wir alle Gnade und deshalb haben wir Karfreitag und Ostern gefeiert. Und deshalb wollen wir das auch sehen. Das ist die Anwendung von Ostern, was heute Paulus am Schluss dieses Philemon-Briefes sagt. Lebe jetzt das, was ich dir versucht habe, ganz praktisch vorzuleben. Lass dich ganz neu vom Herzschlag des Evangeliums ergreifen. Bleibe in der Gemeinschaft mit den anderen, damit gemeinsam das Evangelium läuft. Ostern zeigt uns, dass Evangeliumsgehorsam nur auf seiner Gnade möglich ist. Und deshalb lass diese Gnade nicht an dir vorüberziehen. Einerseits nimm sie ganz neu an und wenn noch nicht, lass sie nicht an dir vorüberziehen. Er ist der, der dir Gnade gegeben hat, geben will und aus dieser Gnade darfst du leben. Wollen wir miteinander beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir auch diesen Philemon-Brief in der Bibel haben, wo so ganz praktisch uns weitergegeben wird, wie sieht das aus deinem Evangelium zu leben? Wie sieht es aus, dass wir Menschen mit deiner Liebe anschauen? Wie sieht es aus, dass wir Menschen vergeben, die uns Böses angetan haben, die uns enttäuscht haben? Und so wie du damals am Kreuz sagst, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lass uns Menschen sein, die sich immer wieder neu diesen Herzschlag des Evangeliums schenken lassen und dann erleben, wie wir Zeugnis sein dürfen in unserer Umgebung. Danke für deine Liebe zu uns. Danke, dass du immer wieder auch uns in unserer Schwachheit annimmst, aufhilfst. Und danke, dass wir uns auch gegenseitig haben dürfen, wo wir uns gegenseitig ermutigen dürfen. Und dass wir Menschen sind, wo du zum Zuge kommst, wo deine Liebe siegt. Hab Dank, dass wir so uns auch für die neue Woche dir anbefehlen dürfen, dich bitten, lass das ganz neu in unserem Leben erfahrbar werden. Amen.
Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church. Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.